Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Heute in der Podcast-Folge ist Janina Krüger mit ihrer Mutter Elke Krüger zu Gast. Ich glaube, das ist ein Novum, dass ich mit zwei Menschen gleichzeitig spreche in der heutigen Folge oder überhaupt in einer Folge. Aber heute geht es um das Thema Angehörige sein, in dem Fall Mama sein von einer Sternenmama. Und wie geht es mir denn als Angehörige damit, ein Sternenkind in der Familie zu haben? Wie geht es mir damit, mein Kind in der Trauer zu begleiten? Kann ich das überhaupt? Ja, auch darüber werden wir sprechen. Denn das ist so ein großes Thema, was auch in meinen Kursen immer wieder ganz viel Zeit fordert, wo wir über den Umgang sprechen, auch von den Großeltern, die da an der Seite sind mit dem Verlust. Und daher haben wir heute die Möglichkeit, mit Janina und mit ihrer Mama zu sprechen, die uns da beide zum einen den persönlichen Einblick geben in ihre Erfahrung, denn Janina ist Sternenmama, sie hat einen ganz wundervollen Sohn, den Titus, aber eben auch auf der anderen Seite den professionellen Blick, denn sie hat sich dazu entschieden, ein Herzensprojekt ins Leben zu rufen, was Anlaufstelle sein darf für Angehörige. Ja, das ist neu. Ich habe sowas noch nie gehört, Janina. Ich weiß gar nicht, ob es etwas Vergleichbares gibt. Und auch darüber werden wir heute sprechen. So schön, dass ihr zwei da seid. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja, danke, liebe Kerstin, für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir heute mal im Doppelpack über unsere Geschichte erzählen dürfen.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. So ein wichtiges Thema und ich finde es so schön, dass du heute, Elke, mit dabei bist und meiner. Wir sprechen immer so, wir glauben, dass es so und so, ne? Und die fühlen sich so und so. Und du darfst es jetzt einfach mal wirklich aus deiner Perspektive heraus auch erzählen.
Ja, sehr schön.
Ihr Lieben, wollt ihr euch einmal vorstellen? Vielleicht, Janina, du gerne zuerst und dann, Elke, auch du mit einfach ein, zwei, drei, vier Sätzen.
Ja, genau. Ich bin Janina, bin jetzt mittlerweile 41 Jahre jung und habe meinen Sohn Titus letztes Jahr im September, ganz genau am 3.9. Still zur Welt gebracht und zwar in der 36. Schwangerschaftswoche. Und das auch, nachdem eigentlich, ich sag mal, die Schwangerschaft wirklich bis dato reibungslos verlief, es mir immer gut ging und es auch Titus immer gut ging. Und es war im Prinzip ja aus dem heiterem Himmel, aus dem Nichts hat es uns erwischt. Ja.
Ja, ihr wisst auch nicht, ne, was die Umstände waren, warum sein Herz aufgehört hat zu schlagen.
Nein, also wir hatten ihn ja dann in unserer Verzweiflung zur Pathologie freigegeben, haben aber da auch kein richtiges Ergebnis bekommen. Es war eine Unterversorgung der Plazenta, aber auch das ist ja eigentlich keine richtige Erklärung, weil auch die Untersuchungen immer in Ordnung waren. Ja, die Ströme waren immer in Ordnung, der Fluss, der Durchfluss war immer in Ordnung. Nur der Hinweis war immer da, dass er sehr groß ist. Mhm. Also ein sehr großes Baby.
Was sozusagen ja aber eigentlich gegen eine schlecht versorgende Plazenta spricht, ne?
Richtig, richtig, ja.
Ja,
ja, ja.
Ja, ich bin Elke, 67 Jahre jung, bin die Mutti von Janina und sie nennt mich immer liebevoll Muddel.
Ja.
Also nicht Mama, sondern
hab
Muddel.
Habe ich schon gehört, finde ich super.
Ja, Janina ist 41, ich habe noch einen Sohn, der ist 44, wo es auch ein Enkelkind gibt. Mhm. Unser erstes Enkelkind, der Oskar, ist 12. Mhm. Und ja, wir haben als Familienverbund, stehen wir sehr zusammen. Mhm. Und Janina und ich, wir haben ein sehr enges Verhältnis und umso größer war natürlich auch die Freude, dass Janina ein Kind bekommt. Und ja, die gesamte Zukunft war eigentlich voller Vorfreude. Ja. Und ich wusste auch, dass es ein Junge wird, hat mich wahnsinnig gefreut. Und umso tiefer war natürlich der Absturz.
Ja.
Als dann das Schicksal so zugeschlagen hat.
Ja. Ja, und das ist ja dann in dieser Schwangerschaftswoche, das ist ja außerhalb des Bereichs des Vorstellbaren, ja. Also wenn ich da auch so an meine eigene Geschichte denke, dann sind die ersten 12 Wochen okay, ja, und dann lässt es irgendwann mal nach, aber dann war das einfach safe, dass ich da mit meinem Baby nach Hause gehe, ja. Und ich erinnere mich auch noch so an eine der Sachen, die ich am furchtbarsten fand, weil wir waren ja im geburtsreifen Zeitraum. Das heißt, alle haben bei uns auf diesen Anruf gewartet. Na, die ruft jetzt an und dann das Baby ist da. Und es kam dieser Anruf, aber der war nicht, na, mein Baby ist da, sondern ich habe mein Baby still geboren. Janina, wie war das denn bei dir, als du erfahren hast, dass das Herz von Titus aufgehört hat zu schlagen? War da auch, hast du direkt dich auch an Elke gewendet? War sie eine der ersten Personen, an die du dich da gewendet hast? Und ja, nimm uns da mal bitte mit so in diese erste Zeit auch nach der stillen Geburt und was dir da geholfen hat.
Ja, also wir waren ja dann, es war ja eigentlich eine normale Routineuntersuchung. Er war noch in Beckenendlage und diese Routineuntersuchung war eigentlich dazu da, dass geguckt werden sollte. 2 Wochen zuvor waren wir nochmal im Krankenhaus. Oh, er ist im Beckenendlage. Wir gucken, ob er sich in den letzten 2 Wochen vielleicht noch dreht. Und sollte er zu diesem besagten Termin am 2. September sich nicht gedreht haben bis dahin, würden wir eine äußere Wendung empfehlen. So, deswegen sind wir mit diesem Bewusstsein ins Krankenhaus gegangen. Und dann ist es ja so, wie du es ja auch in deinen Kursen oft beschreibst, es ist dann halt eine Flucht. Wir wollten einfach nur noch raus aus diesem Krankenhaus. Wir wollten weg. Ich habe auch eigentlich gar nicht mehr zugehört, was die Ärztin da erzählt hat und dass wir ihn jetzt natürlich zur Welt bringen müssen und diese ganzen Sachen. Ich wollte einfach nur raus. Und wir waren dann zu Hause und mein Partner Stefan hat dann gesagt, wir müssen jetzt seine Mutter anrufen. Also ich glaube, ich wäre selber gar nicht in der Lage gewesen. Und er sagt so, ne, weil er ja genau weiß, dass ich halt einen ja sehr engen Draht zu meinen Eltern habe, insbesondere zu Mutti, und wir einen Tag vorher noch uns gesehen haben. Wir waren also, du musst dir vorstellen, wir waren am Sonntag hier noch in Antlam, wo meine Eltern leben. Und ich habe mich verabschiedet bei meiner Mutti und habe gesagt, Leute, wenn wir uns das nächste Mal sehen, sind wir zu dritt. Also ich, Stefan und Titus. Das war die, so sind wir gefahren und nächsten Tag war dann halt alles anders. Ja. Und dann habe ich sie angerufen, dann war es eigentlich so, wir haben ganz kurz nur telefoniert. Ich habe nur gesagt,
er hat es nicht geschafft.
Er hat es nicht geschafft, ja. Und dann war eigentlich Ruhe, Stille. Und dann hat sie eigentlich sofort schon gesagt, weil Stefan ist eine sichere Instanz, gib mir mal bitte Stefan. Und dann war ich eigentlich raus. Also
ja, dann war Stefan am Telefon und bei Janni habe ich gleich zu Anfang gemerkt, erstmal hat es mich gewundert, dass sie so schnell angerufen hat. Wir wussten ja, eine große Untersuchung nochmal, dauert ja auch immer seine Zeit. Und als der Anruf kam, war mir schon ganz komisch. Ich habe auch komischerweise die Nacht schlecht geschlafen. Erzähle ich deshalb, weil wir, es gibt so Verbindungen zu Menschen, ja. Du wirst es sicher kennen, die man hat, wo man Dinge spürt und egal, was die anderen dazu sagen, wir haben es einfach, wir spüren uns, wir wohnen nicht zusammen, über 300 Kilometer trennen uns, aber ich habe es in dem Moment, ja, war es komisch, dann mit Stefan gesprochen und ich habe gefragt, sollen wir kommen? Und Stefan hat gesagt, ja, es wäre gut. So, dann saßen wir erstmal beide, mein Mann und ich, da vollkommen geschockt, konnten aber auch gar nicht weinen in dem Moment, sondern waren, und es setzt aber als Mutter sofort der Funktionsmodus ein. Da rattert es, was musst du machen? Und unsere erste Entscheidung war, wir müssen erstmal zum Arzt, wir müssen uns was verschreiben lassen, damit wir zur Ruhe kommen. Ist ganz wichtig. Ich hab auch was genommen. Mein Mann musste Auto fahren. Der ist dann gefahren nach Hamburg. Ja, über 300 Kilometer. Wir haben uns aber sofort dann ins Auto gesetzt und sind gefahren.
Ja, das heißt, Elke, bei dir war so direkt dieser Beschützerinstinkt für Janina. Ne? So höre ich gerade da. Absolut. Ich muss jetzt für meine Tochter da sein und das vielleicht auch dann die Trauer um Titus und um deinen Enkel noch gar nicht den Raum hatte.
Nein, es ging in erster Linie um Janni und soll ich weiter erzählen? Ja, ne?
Ja.
Dann sind wir angekommen in Hamburg und ganz furchtbar war, als Janina die Tür aufgemacht hat, geweint hat und ihren toten Sohn im Bauch hatte. Und ihr Satz, er wird uns nie kennenlernen. Es hat,
sind so Sätze, die brennen sich ein. Da weißt du, wisst ihr wahrscheinlich noch ganz genau, was da gesagt worden
ist. Ganz genau. Also das war wirklich war wirklich furchtbar. Und ja, und trotzdem haben wir gesagt, wir setzen uns erstmal hin und besprechen die Situation, haben uns ein Video angeguckt, stille Geburt, das sind ja auch alles so Begrifflichkeiten, die kannte man ja gar nicht, weil du bist ja darauf überhaupt nicht vorbereitet.
Ja.
Ne?
Ja.
Denn wenn eine Situation ist, dass das schwierig ist oder die Schwangerschaft schwierig, aber so war ja alles im grünen Bereich.
Ne? Ja,
deswegen
unerwartet.
Ja, dann haben wir uns das Video angeguckt über eine stille Geburt. War schon erstmal auch, ja, naja, doch, hat so ein bisschen erstmal uns so runtergeholt. Denn dass man da ja ein bisschen angekommen ist erstmal.
Ja, ne? Weil man Verständnis davon hatte, was passiert jetzt. Ne? Es war auch eine Frau, die war, glaube ich, 40 oder 41, also so in meinem vergleichbaren Alter, hat halt ihr Kind verloren und hat dann erzählt, was jetzt passiert. Also was passiert denn überhaupt? Stille Geburt, was ist danach? Bestattungspflicht und was dann alles? Also so Themen, ne, die, meine Güte, damit hatten wir uns ja also überhaupt nicht. Ja. Das kam gar nicht in meinem Kopf vor. Überhaupt nicht. Ich hätte einen Millionenvertrag unterschreiben können, dass alles gut geht. Dass ich in 4 Wochen meinen Sohn in der...
Naja, und dann kommt noch dazu, ich bin ja nur eine andere Generation als Janina. Bei uns hieß es früher immer, das Kind muss entbunden werden, weil sonst gibt es eine Schwangerschaftsvergiftung.
Aha.
Diesen Gedanken hatten wir dann auch im Kopf. Ist so, ob's,
also so,
ich kann es ja nicht mal fachlich beschreiben,
ja,
aber so hieß
es. Raus, ne? So, das,
wenn ein
das
Kind
dann,
tot
meinst
ist,
du.
Das Kind muss raus, sonst wird es gefährlich für die Frau, für die Schwangere. So, diese Angst hatten wir da natürlich auch. Wie geht's jetzt weiter? Den nächsten Tag sollten ja Janina und Stefan ins Krankenhaus. Und Janina hatte sich entschieden, Titus per Kaiserschnitt zu entbinden.
Ja.
Und jetzt kommt wieder so ein Credo meinerseits. Wir waren darüber erstmal erleichtert. Aber wir hätten jede andere Entscheidung auch akzeptiert. Mhm. Also nicht reinreden und sagen, du musst doch das und das tun, sondern so, wie das Kind, mein Kind, unser Kind es sagt, so akzeptieren wir das. Wir sind die Erfahrenen und wir müssen uns auch zurücknehmen. Das ist einfach so. Das ist ein Leben lang so. Wenn ich 80 bin, ist Jani
60.
Ja, fast 60. Und trotzdem ist das unsere Verantwortung als Eltern.
Ja, das ist aber genau der Punkt, was ja vielen Eltern nicht gelingt. Zum einen, weil sie da vielleicht gar nicht so das Bewusstsein haben, ja, wie du das jetzt hast, dass du sagst, es ist so ihre Verantwortung und ich nehme mich da zurück. Ja, also so dieses übergriffige Verhalten, das ist ja mein Kind und ich sag dir auch mit 40 noch, was du zu tun hast.
Genau, nein.
Das
ist
leider, ne? Ja, auch, ja. Aber das
wissen wir auch, ja. Deswegen wissen wir auch, dass wir sind da schon eine Besonderheit. Also ich habe immer gedacht, früher so in meiner Blauäugigkeit, eigentlich hat doch jeder einen guten Draht zu seinen Eltern und stelle eigentlich immer mehr fest im Alter, dass das überhaupt gar nicht der Fall ist. Und ich finde das total traurig. Und dass wir eher so eine Ausnahme sind, dass wir ja halt immer noch, ne, ich bin jetzt 40, Mutti ist 67, dass wir halt gerne irgendwie rumhängen und uns die Zeit für uns nicht belastend ist oder sagt, oh Gott, jetzt muss man sich wieder bei den Eltern melden. Nee, das ist bei uns so nicht.
Ja, aber wir haben uns immer auch nach vorne gebracht, ja, das muss man auch sagen. Ja, wir haben nie jetzt nur Dinge schön geredet, sondern das ist unser Anspruch, eine gewisse Wahrhaftigkeit. Das ist manchmal für Außenstehende schwierig, weil wir wollen den Dingen auf den Grund gehen. Es macht es aber auch leichter, wenn man es macht. Weil dann weißt du, was der andere empfindet und ich kann ihr ja nicht helfen. Ich konnte ihr ja diesen Schmerz nicht nehmen. Kann ich bis heute nicht, aber ich kann da sein, halten und aushalten.
Ja, das sind sehr starke Worte. Janina, hast du das in dem Moment auch so wahrgenommen, deine Mama als Stütze und Support auch für dich in der Situation selbst?
Ja, definitiv, wobei ich sagen muss, wir haben da gar nicht viel gemacht. Also sie waren einfach nur da. Also wir haben dann wirklich teilweise zu viert auf der Couch gesessen, uns dieses Video da angeguckt, dieses YouTube-Video. Und haben eigentlich, also der überwiegende, es war eigentlich Stille überwiegend. Mhm. Wir haben gar nicht so viel geredet, sondern es war einfach nur, wir waren zusammen.
Ja.
Und wir stehen das irgendwie durch, so. Ja.
Ja, und mehr, für mich mehr brauchte, ja,
richtig.
So, ja, mehr braucht es ja häufig auch gar nicht, ne? Das ist ja eigentlich die Kunst, dann da zu sein, das auszuhalten, sich informieren, was ihr jetzt gemacht habt, ne? Weil dieses, Was willst du denn auch reden, gerade auch am Anfang? Was soll man denn auch sagen?
Ja. Genau. Ja. Ganz genau. Und vor allen Dingen in dieser Ausnahmesituation sollten auch beide Seiten die Dinge nicht persönlich nehmen. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Bei uns kam dann die Angst dazu, der nächste Tag. Janina und Stefan ins Krankenhaus. Und wir wussten aber, Jani ist stark, sie ist eine starke Persönlichkeit und sie wollte keine natürliche Entbindung.
Genau, aber hier nochmal für alle, also es ist mein Weg, meine Entscheidung und ich kann total verstehen, dass ganz, ganz viele Sternmamas sich für eine natürliche Geburt entscheiden, aber für mich war es dadurch, dass vorher immer gesagt wurde, er ist so groß, er ist in Beckenendlage und wir werden einen Kaiserschnitt wahrscheinlich vornehmen müssen, war das für mich, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen und die Argumentation war ja, für den Trauerprozess ist es besser und ich habe da gesagt, ich bin auch nicht ein Prozesstyp so. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das Ende ist auch kein Happy End und deswegen war die Entscheidung für mich gefallen so. Aber klar, da war natürlich noch zu Hause dann die weitere Angst neben dem Verlust von Titus. Jetzt hat sie auch noch eine große OP vor sich und selbst wenn es eine natürliche Geburt wäre, hätten die sich auch Gedanken gemacht, weil er so groß ist einfach. Ach, klar. Ne? Weil klar, die Ärzte sagen sich wahrscheinlich, das Kind ist tot, wir wollen jetzt die Mutter retten so, aber wenn ich mir vorstelle, so ein großes Kind bleibt irgendwie stecken, naja, also.
Ja, das hätten die wahrscheinlich doch dann eh nicht gemacht, wenn du sagst, er lag auch noch in Beckenendlage, ne?
Die wollten definitiv, sie sind dreimal in mich rein, in den Vorgesprächen und haben gesagt, wir legen ihnen ans Herz eine natürliche Geburt und kamen dann aber nächsten Tag nach dem Kaiserschnitt und haben gesagt, ja, es war gut, dass sie sich für einen Kaiserschnitt entschieden haben. Also. Ja.
Ja. Ja, schön, dass du da so auf deine Intuition hören konntest. Ja, das ist ja sehr schwierig in dem Moment. Ja. Und genau, das nicht, wie es alle machen, sondern so, wie ich es mache.
Ja. Genau.
Im Nachhinein, Janina, es klingt jetzt so, was auch deine Entscheidung, die richtig für dich war. Du hast es jetzt so was einfach das Hauptargument ist, dass man sagt, das hilft einfach nochmal zu begreifen, ja, über dieses körperliche Loslassen, dass das Baby verstorben ist. Du hast jetzt keinen Vergleich natürlich, aber wie ging es dir denn danach der Bauchgeburt? Na, hast du unter Vollnarkose die gehabt, bist dann irgendwann mal zu dir gekommen und Titus war raus aus deinem Körper. War das Begreifen gleich da? Wie hat sich das für dich angefühlt? Vielleicht einfach mal ein, zwei Sätze noch dazu.
Ja, also Vollnarkose war es nie. Ich war, ich sag mal, ab Unterleib abwärts betäubt sozusagen. Also ich war voll bei Bewusstsein. Ja. Es war eine schlimme Situation, weil keiner hat mit mir geredet. Also da wird dieser Begriff stille Geburt wird da wirklich, macht da allen aller Ehre sozusagen. Keiner hat mit mir geredet. Es war auch ein ganz schlimmer Ton, der da herrschte, weil die Ärztin eine Assistenzärztin angelernt hat und ihr mit einem dementsprechenden harten Ton Ansagen gemacht hat. Also gut, aber mal davon ab. Und was aber der schönste Moment in dem Falle war, also ich habe mich da schon sehr ausgeliefert gefühlt. Es war schlimm, weil auch ich lag so auf dem Rücken. Und dadurch, dass Titus so groß war, habe ich auch das Gewicht, was mir dann, als er rausgeholt wurde, habe ich gemerkt, oh, jetzt habe ich an Gewicht gerade verloren. Habe das richtig gemerkt, dass er jetzt raus ist. Und das wirklich Schöne, das hat mir so viel Halt gegeben, es kam eine Hebamme, hat ihn geholt, hat gesagt, wir haben jetzt Titus geholt, er ist wunderschön und wir legen ihn jetzt ins Weidekörbchen. Und dann hat sie mir dieses kleine Bärchen in die Hand gedrückt, was ja, ich glaube, Frühchenwunder oder Frühbärchen oder Bärchenwunder, wie die heißen, die haben das ja gehäkelt, so kleine Stoffbärchen, die hat sie mir in die Hand gedrückt und hat gesagt, eins ist jetzt bei dir und eins liegt bei Titus. Und das war für mich in dem Moment alles. Wirklich, das war alles, was mir geblieben ist und was mir auch Halt gegeben hat.
Ja, die Verbindung. Und auch nochmal ganz wichtig, was du sagst, ne, ist für Frauen, die da auch planen, den Weg der Bauchgeburt zu gehen, das heißt jetzt beim Folgekind oder auch, jetzt hupen meine Kinder im Hintergrund. Ihr hört es nicht, ne? Ihr hört kein Hupen.
Nee.
Ja, zum Glück. Das hört mega laut. auch zu sagen, was ist mir wichtig, nämlich genau das, sprecht mit mir, ne? Nehmt mich mit, und auch bei einer stillen Geburt, ihr Sohn ist jetzt da, wir haben ihn jetzt, ja, er hat schöne schwarze Haare oder was auch immer es ist, ja, einfach die Mama da mitzunehmen, dass das super, super wichtig und wertvoll auch ist. Und das gerne dann auch, ne, kommuniziert werden kann, weil die waren wahrscheinlich einfach in ihrem Operationsfilm, ja, da drin und haben natürlich dich da komplett aus dem Blick verloren, nochmal mehr eben auch als Sternenmama in dem Moment, ja.
Ja, definitiv.
Ja, ihr habt jetzt schon, oder auch vor allen Dingen du, Elke, erzählst, so, ne, deine Herausforderungen oder dein Struggle, ne, letztendlich da die Angst um Janina auch, dass ihr etwas geschieht. Wie war das denn so? Sie kam ja dann raus, die Geburt ist geschehen, Titus war da. Wann ging das denn bei dir los, so dieses Begreifen oder auch die Möglichkeit, den Tod von Titus zu betrauern? Hast du da so bewusst gemerkt, okay, jetzt habe ich da die Kapazitäten, oder war das eher so überdeckt?
Also ich denke mal, relativ lange war erstmal noch dieser Funktionsmodus. Mhm. Erleichtert waren wir, als Stefan angerufen hat und gesagt hat, Janina hat die Operation gut überstanden, weil wir es ja vorher nicht wussten. Wir wussten ja nicht, was passiert jetzt mit Janina. Ja. Und meine größte Angst war, dass ihr was passiert. Und ich bin Titus dankbar, dass er seine Mama nicht mitgenommen hat. Mhm. Dass er sie nicht mitgenommen hat. War wirklich so.
Und das, Elke, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist, glaube ich, eine Angst, die Angehörige häufig haben, auch Partner, ne, die das dann so bezeugen und mit dabei sind, diese Angst, dass der Frau, der Tochter nochmal was geschieht, ne, und dass man beide verliert. Und das ist ja auch das, wo deine Arbeit, über die wir später sprechen, Janina, so wichtig ist, ne, dieses auch erlebte Trauma, diese Extrembelastung, die ihr da erlebt habt, gut zu begleiten. Na, und darüber zu sprechen und der Raum zu geben und zu schauen, wie komme ich da auch wieder raus aus dieser Angst, aus diesem Stressgefühl, ja.
Stefan hatte uns dann gefragt, ob wir Titus begrüßen und verabschieden möchten. Und dann haben wir kurz überlegt. Er hat uns dann aber abgeholt und wir sind dann ins Krankenhaus gefahren, konnten also uns von unserem Enkel Titus verabschieden, konnten ihn erstmal begrüßen, haben ihm einen Kuss gegeben und haben ihn, ja, ein vollkommen fertiges Kind. Unbegreiflich und irgendwo, als wenn so ein Film abläuft. Aber mich hat beruhigt. Stefan hat im Krankenzimmer gesagt, unsere Liebe ist dadurch noch stärker geworden. Mhm. Also die Liebe zu Janina. Da, als Mutter, du klammerst dich ja auch
an alles.
Mhm. An alles. Strohhalm. An jeden Strohhalm an, weil das Kind ist tot. Damit muss in erster Linie Janina klarkommen. Weil in erster Linie, und wenn du dann aber hörst, dass der Partner sagt, wir halten zusammen, dann fährst du auch wieder beruhigt erstmal zurück in die leere Wohnung. Mhm. Janina in den Arm genommen, und aber mehr konnten wir ja nicht machen. Trösten ging ja eigentlich gar nicht. Einfach nur sie in den Arm nehmen.
Ja, also viel weiterhin die Begleitung von ihr erstmal, ja. War so deine Aufgabe, oder war so das, was du gespürt hast, was du jetzt machen möchtest?
Ja. Immer noch.
Und wirklich gar nicht so viel, nicht viele Worte, sondern einfach nur irgendwie da sein. Mutti hatte dann noch eine kleine, so ein Herz gekauft und eine kleine Blume. Die hat sie für Titus mitgebracht. Das war natürlich auch eine schöne Geste irgendwie. Und dass sie da waren und Titus sehen konnten. Ja, und dann wirklich einfach halten und aushalten.
Ja.
Ohne Bewertung, ohne Zeigefinger, ohne einfach nur da sein. Einfach nur da sein.
Auch nicht fragen, nicht löchern, einfach da sein. Ja. Weil jedes Wort ist dann eigentlich zu viel.
Ja.
Ja.
Also danach war es eigentlich so, ich glaube, dass wir vieles instinktiv gemacht haben, was uns irgendwie gut tat. Also auf jeden Fall für mich war die absolute Ruhe und Abschotten erstmal in der Akutphase ganz wichtig. Also es waren wirklich Stunden, wo ich nur mit Stefan alleine auf der Couch gesessen habe, Hand in Hand, und wir haben einfach nur stumpf gegen die Wand geguckt. Mhm. Wir haben nichts gemacht, keine Musik gehört, kein Fernsehen, gar nichts. Wir saßen einfach nur und haben gestarrt.
Ja.
Und da hat es mir auch geholfen, meine Freundin, der habe ich dann, glaube ich, 3 Tage oder 4 Tage, nachdem Titus geholt wurde, habe ich mitgeteilt, was passiert ist. Und dann hat sie, glaube ich, von sich aus angeboten, alles zu kanalisieren. Also, dass sie Freunde informiert und dass alles über sie läuft sozusagen. Und das hat mir natürlich auch geholfen. Mhm. Und ich habe auch, aber das ist so ein Typ, so ein bisschen typusbedingt. Ich bin einfach so, was du vorhin gesagt hast, dass du Angst hattest. Irgendwann erwarten ja Angehörige, Freunde, jeder, der weiß, dass du schwanger bist, dass dieser Anruf kommt, ne? Oder die Info, Mensch, das Kind ist da. Und da hatte ich Angst vor. Ich wollte nicht, dass jetzt mich irgendwer kontaktiert und mich fragt, hey, ist ja jetzt September, müsste doch jetzt langsam losgehen. Und ich habe mich dann entschieden, einen WhatsApp-Status freizuschalten, wirklich an alle Kontakte, mit denen ich auch gar nichts zu tun hatte, aber einfach nur, um mich zu schützen, weil ich Angst hatte, dass mich irgendwer fragt, was ist jetzt gerade? Ist doch jetzt gerade alles so in den Startlöchern. Und dann habe ich halt den Status rausgeschickt, das und das ist passiert, keine Anrufe, keine Fragen. Ja. Ja, und das hat mir geholfen.
Und da hat sich auch niemand gemeldet darauf?
Natürlich, aber von denen, die mir nicht ganz nahe standen, die es vielleicht so jetzt noch nicht wussten über meine Freundin, aber natürlich nett gemeinte E-Mails oder Nachrichten, nichts Schlimmes, wirklich viele, viele schöne Nachrichten, aber ich habe sie alle nicht gelesen. Mhm. Mir war nur wichtig, ich gebe das raus und
Info ist raus, niemand fragt nach, ja.
Mhm. Genau. Und ansonsten, viel Ruhe, spazieren gehen, weinen. Malen, Fotoalbum basteln, also alles solche Sachen, das hat mir geholfen. Stefan natürlich, meine Eltern,
Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wir haben noch mal in der Wohnung geschlafen und haben dann mit Janina und Stefan besprochen, wir bauen das Kinderbettchen ab, wir packen alles ein, nehmen alle Sachen mit, weil ich hatte auch richtig Angst davor, Janina und Stefan kommen nach Hause und es ist wie ein Museum. Es war ja alles fertig für den Kleinen. Mhm. Ne? Wir haben die Sachen eingepackt, haben gesagt, wir haben Platz, wir haben ein Haus. Bei uns kommt alles gut verpackt auf den Boden. Mhm. Ne? In der Hoffnung, dass wir es irgendwann brauchen. Mhm. Aber ich muss auch hier wieder sagen, weil es ja auch wichtig ist für andere, wenn wir nachher darauf kommen, wir haben gefragt, möchtet ihr, dass wir das so machen? Wir haben nicht einfach gesagt, wir machen das jetzt, wir haben gefragt. Ne? Und genauso habe ich, als wir wieder zu Hause waren, Janina, ich habe immer gefragt, wie geht es dir gesundheitlich, wie es ihrer Seele geht, wusste ich, brauchte ich nicht nachfragen. Was macht die Narbe, was ist mit dem Milchfluss? Das sind ja alles die Dinge, die ja trotzdem ablaufen. Ne? Die ja trotzdem ablaufen. Und auch da habe ich gefragt, per WhatsApp, viel, wollen wir telefonieren? Wann möchtest du telefonieren? Und nach 14 Tagen waren sie auch das erste Mal schon bei uns. Wollen wir spazieren gehen? Wollen wir in die Sterne gucken? Na, damit, und dann, das hat uns geholfen. Das hat uns geholfen.
Ja. Und du weißt ja selber, dass man manchmal ja gar nicht selber weiß, was man eigentlich möchte.
Nee.
Also ich glaube, bei mir war es wirklich so, Ruhe, kein Sehen, keine Nachbarn. Ich bin vor den Nachbarn weggelaufen. Also wirklich alles, was irgendwie ablocken. Das war eigentlich meine Strategie in der ersten Zeit.
Und Elke, du hast jetzt ganz viel erzählt, ne, wie du für Janina da bist und ihr geholfen und sie unterstützt hast. Aber hast du irgendwann mal für dich wahrgenommen, ich bräuchte auch Unterstützung oder hey, mit mir macht das auch was, ne, was hier gerade abläuft?
Ja, absolut. Ich bin nach Hause gekommen und habe mich das erste Mal in meinem Leben ganz alleine gefühlt. Obwohl mein Mann verständnisvoll ist, da ist, ich habe mich so alleine gefühlt, so hilflos. Dann kommen die Fragen, dann machst du dir Vorwürfe, hast du was übersehen, hast du dein Kind nicht beschützt, hättest du was merken müssen, du bist selbst Mutter. All diese Fragen prasselten so auf mich ein und mir ging es genauso, ich wollte nichts hören und nichts sehen. Da hat mein Mann übernommen, mit den wichtigsten Verwandten zu telefonieren. Mhm. Der Sohn fragte, was sollen wir machen? Hat mich auch wieder gefragt, was machen wir? Die kamen dann mit Frau und Kind. Das hat mir auch sehr geholfen, in den Arm nehmen. Mhm. Und ansonsten bin ich jeden Abend, wenn es dunkel war, es musste dunkel sein, bin ich raus und habe geweint und habe immer zum Himmel geguckt und habe immer Titus, das hat mir geholfen.
Ja, du hast ansonsten, es nicht unterdrückt, das ist total schön. Du hast die Tränen nicht unterdrückt. Ich glaube, das ist häufiger, also ja, in unserer Generation ja auch noch, aber auch vielleicht in deiner noch mal mehr so dieses, na, weinen. Können die Menschen überhaupt weinen, ja, und das rauslassen, so stark sein, weitermachen, ja, und das ist ja genau das, was dann so einen immensen Druck aufbaut. Das ist so wichtig, dieses, was du jetzt eigentlich gemacht hast, ne, rauszugehen und zu weinen, ja, das zu betrauern.
Genau.
Ja.
Genau. Und natürlich stellst du einige Dinge in Frage, was auch Freundschaften angeht. Wie gehen die mit dir um? Wie gehen die mit der Situation von Janina um? Und und da hat mir auch geholfen, meine beste Freundin, die wiederum mich gefragt hat, wollen wir telefonieren? Wie kann ich dir helfen? Ja, und so hat sich irgendwo der Kreis geschlossen und Janina hat dann einen Brief geschrieben, wir werden es überleben. Ich habe nicht gewusst, wie schwer es doch ist. Und dass es eigentlich nur in der ersten Zeit, in der Akutphase, nur ein Überleben ist.
Ja. Ja.
Aber das ist alles legitim. Und jetzt komme ich wieder auf den Punkt, wir als ältere Generation sollen das auch so akzeptieren und auch unsere Trauer zeigen. Weil mein Kind weiß ja in dem Moment, dass wenn ihre Eltern trauern, wir haben unser Enkelkind geliebt und wir lieben sie über alles.
Ja.
Ja. Und klar, du hast es gesagt, die Generation, wir haben viel verdrängt. Ist aber nicht gut.
Nee.
Es ist nicht gut.
Nee, ja.
Ist nicht gut. Sicher macht es jeder anders, aber wir wollen ja auch ein bisschen, ein bisschen nach vorne gehen.
Das ist schön. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist ja aber auch so, glaube ich, dann mit die Schwierigkeiten, also diese ganze Trauer zu halten. Dann ist da Janinas Trauer, dann ist da deine Trauer und dann irgendwie ist Janina traurig, weil du traurig bist, ja. Also es geht ja auch in diese Richtung, du bist traurig, weil sie traurig ist. Und das trifft ja auch so die Komplexität, ne? Die dann in der Familie einfach ist. Durch das ein Baby gegangen ist.
Ja.
Ja.
Ja, also ich sag mal so, du machst dir das Leben natürlich einfacher, wenn du einfach keinen richtig engen, guten Draht hast zu deinen Kindern oder zu deinen Eltern, dann sparst du dir natürlich eine Menge Sorgen einfach, weil du nicht tief drin hängst. Aber wenn du eine Verbindung mit Menschen hast und die liebst, dann bist du natürlich betroffen. Und als Mutter ja sowieso.
Das ist einfach dieses besondere Band, ne? Das, was du ja auch beschrieben hast, Elke, ich hatte da schon so ein Gefühl, eigentlich an dem Tag vor der Diagnose. Ja, das ist einfach so diese immerwährende Verbindung auch zwischen Mama und Kind, ja. Ja, lasst uns gerne über dein Projekt sprechen, Janina, über deine Arbeit. Ich möchte es gar nicht Arbeit nennen, sondern dein Herzensprojekt. Magst du mal erzählen, wie du denn dazu kamst, Herzspuren zu gründen, was das überhaupt genau ist?
Ja, also der Hintergrund, deswegen sitzen wir heute hier zu zweit mit dir zusammen. Ich habe relativ schnell nach Titus Tod festgestellt, ich will irgendwas machen, weil ich halt festgestellt habe, es gibt so viele in der ganzen schrecklichen Situation, die wir erlebt haben und der Verlust unseres Sohnes, dass es trotzdem viele Menschen gab, die uns geholfen haben, wie zum Beispiel die Sternfotografen, die so einen Job machen, von dem ich vorher nie was gehört habe, was so toll ist. Und diese Fotos sind für uns, sind die jetzt alles, ne? Es ist halt so, so wertvoll. Oder diese Bärchen, die da jemand gestrickt hat, die mir auch irgendwie alles, in dem Moment waren die alles für mich. Die haben mich, glaube ich, gerettet irgendwie in dem Moment im OP. Und da stieg bei mir immer mehr oder wuchs der Wunsch immer mehr, ich möchte irgendwas tun und habe halt gemerkt, ich habe natürlich auch Angst um meine Eltern gehabt, weil ich dachte, dass die jetzt so kurz vor 70 noch so einen Schicksalsschlag erleiden müssen, schaffen die das? Die wiederum haben da gesessen und haben gedacht, oh Gott, unser Kind, schaffen die? Also ne, wie du gerade gesagt hast, eigentlich ein Kreis voller Emotionen, jeder hatte Angst um sich gegeneinander sozusagen.
Um sich und um den anderen, ne? Also so die eigene Trauer und die des anderen, das ist eben so das, ja.
Genau, und da wir sind halt auch nicht so egoistisch, sondern wir gucken halt schon, wir wollen auch, dass es den anderen gut geht irgendwie. So sind wir halt auch so gestrickt, ne? Wir sind jetzt nicht so, ich habe da jetzt nicht so mein Ego-Ding durchgezogen, sondern mir war auch schon wichtig, dass die das auch packen irgendwie jetzt mit Titus. Und ich habe dann, es gibt eine Broschüre, ich will jetzt gar nicht so den Namen nennen, aber die kümmern sich, das ist eine Initiative. frühe Verluste, späte Verluste. Die haben uns auch mit ihrer Broschüre im Krankenhaus sehr geholfen und die haben in ihrer Broschüre aufgerufen, sie suchen starke Unterstützung. Ob jetzt Marketing, Prospekte verschicken, Vorstandsposten. Und ich habe gedacht, gut, dann melde ich mich da. Und dann melde ich mich für den Vorstandsposten, weil von der Vita her traue ich mir das zu und ich bin jetzt betroffene Mutter. Wer, wenn ich sonst, kann da auch, ich sag mal, den Beitrag zu leisten und habe mich da hingewendet, weil ich halt den Drang hatte, helfen zu wollen und die haben sich aber nie gemeldet. Und ich habe dann mehrfach nachgefragt und dann wurde ich immer vertröstet, dass es halt jetzt gerade nicht geht und ja, wir vereinbaren einen Termin, aber die haben sich nicht gemeldet und dann war ich so ein bisschen trotzig, weil ich dachte, hä, ihr macht hier groß den Aufruf, ihr sucht Leute und dann passiert da irgendwie nichts und dann dachte ich, ey, sag mal, du hast doch den Business Coach gemacht und du kannst doch jetzt eine Ausbildung auch machen zum Trauerbegleiter und du bist selbst Betroffene. Wenn nicht ich, wer dann kann darüber sprechen und auch anderen helfen? Und vor allem wuchs der Wunsch, ich möchte insbesondere auch was für verwaiste Großeltern machen, weil ich an meiner eigenen Mutti gesehen habe, dass sie halt überhaupt gar keine Hilfe bekommt, weil sie nicht die direkt Betroffene ist, laut Definition, sondern nur die indirekt Betroffene und dass es keine Unterstützung gab, weder vor Ort noch irgendwie digital oder online. Und da kam es mir dann wie Schuppen von den Augen, dass ich gedacht habe, ja, ich mache da was. Ich mache jetzt diese Ausbildung zum Trauerbegleiter, suche mir eine Agentur, mit der ich eine Website ins Leben rufen kann, lass mir das alles erklären. Und so war die Idee, ist sie geboren worden sozusagen und dann gab es kein Halten mehr. So wie du gerade gesagt hast, es ist ja keine Arbeit, sondern es war dann auch für mich eine totale Kraftquelle. Ich hatte was zu tun, ich hatte eine Aufgabe. Ich habe durch die Trauerbegleitung auch mehr verstanden, was passiert auch in der Trauer mit einem Menschen. Und das hat mir geholfen. Und ich habe dann auch Mutti mit ins Projekt genommen, weil ich dachte, als verwaiste Oma auch ihre Sicht der Dinge anderen teilen zu können, das hat ihr auch wiederum geholfen, weil wir auch so, wir sind Menschen, wir mögen einfach Menschen. Wir sind per se schon interessiert an Menschen. Und ich habe halt gemerkt, ihr tut es auch gut, dass sie so ein bisschen mit ins Projekt jetzt einsteigen kann. Und so ist es eigentlich ja entstanden.
Ja, weil das, ne, du hast ja vorhin gesagt, Ecke, du bist rausgegangen, hast dieses Weinen abfließen lassen, aber jetzt eine externe Begleitung war gar nicht möglich. Hättest du da das Bedürfnis gehabt, sei es mit einer Person oder auch in der Gruppe mit anderen, ne, Großeltern, wie es jetzt ja wir Sternenmamas häufig haben, dich auszutauschen? Hast du das gespürt, dass dir da was fehlt?
Ich habe versucht, im Internet was zu finden, was nicht möglich war. Und ich hätte gerne vor Ort jemanden gehabt, war aber auch nicht möglich. Ja. Ich hatte geguckt bei Hebammen, ob die Erfahrung haben, war aber nicht zu finden.
Ja.
Also das wäre schon noch ganz gut gewesen.
Ja, das ist so wie der Partner, die Männer. Ja, so, das ist so die andere Person. Gut, die fallen auch komplett runter. Da weißt du ja auch aus dem Kurs, ne, wo dann immer wieder die Frage, was kann denn mein Partner tun oder wo kann sich denn mein Mann hinwenden? Da gibt es so wenig oder irgendwie dann nicht so 100% zutreffender, dass es dann irgendwie vermischt ist, wo Männer sich wirklich hinwenden können, weil das ja schon nochmal, wie wir es vorhin gesagt haben, eine andere Belastung ist dieses, ich sehe meine Frau, die ihren Schmerz hat, ja, und ich erlebe das mit oder habe Ängste, sie zu verlieren und das einfach zu bearbeiten und zu besprechen, ne? Das ist nicht okay, jetzt musst du für deine Frau stark sein und damit ist deine Aufgabe erledigt, sondern es fehlt da ja genauso, ja, wie bei euch Großeltern. Ja, die Unterstützung. Daher ist es so wertvoll und so schön, dass du Herzspuren gegründet hast und hier jetzt eine Möglichkeit bietest für betroffene Großeltern.
Ja, und weil es ja auch gerade so in der Akutphase, in der Anfangsphase häufig so ist, ich sag mal, Gruppen sind ja die eine Sache, aber erst, also nicht jeder ist ja auch für eine Gruppe gemacht, dass er sich so vorstellen kann, sich dort zu öffnen.
Ja.
Und auch nicht jeder ist vielleicht in der Anfangsphase in der Lage, auch das Haus zu verlassen, beziehungsweise jetzt mal MacPom, meine Eltern leben in Mecklenburg-Vorpommern, breites, plattes Land sozusagen. Ja. Da hast du nicht wie in einer Großstadt hier auch ohne eine Möglichkeit, mal irgendwo teilzunehmen, sondern dann ist es halt das einzige Mittel der Wahl, vielleicht sich online irgendwo zuzuschalten. Ne? Und auch das war halt überhaupt gar nicht möglich. Und deswegen, ja, es ist halt so entstanden. Aus wie man immer so schön sagt, aus dem Nied heraus. Ne?
Ja, aber mit Regenbogenmamas ja genauso.
Ja, genau. Ja. Du hast festgestellt, du hattest gar keine damals, 2017, glaube ich, war es bei dir, ne?
Ja, 2017 war die Folgeschwangerschaft, genau.
Ja, und da war es ja noch, da ist ja zum Glück auch schon wieder ein bisschen was passiert, aber du hast festgestellt, ey, ich bin hier völlig allein auf weiter Flur mit meiner Folgeschwangerschaft und niemand versteht meine Ängste,
ja,
die du hattest in der Folgeschwangerschaft. Und dann entstand bei dir, ich muss da was machen. Genau. Du hast dich erst alleine durchgekämpft wahrscheinlich, weil es gab keinen und dann hast du gesagt, nee.
Genau, so ist es, ja. Genau, so ist es. Und Janina, magst du mal so ein bisschen erzählen, was denn da für betroffene Großeltern auf sie wartet? Was macht ihr denn da genau? Was bietest du an?
Ja, gerne. Also es geht im Prinzip darum, dass ich anbiete eine digitale Trauerbegleitung, um Halt und Hoffnung nach einem Verlust eines Sternkindes anzubieten. Dass ich einfach sozusagen die reichende Hand sein möchte, die digital reichende Hand. Und das eben nicht nur für verwaiste Eltern, weil wir haben ja als verwaiste Eltern schon hier und da ein paar Möglichkeiten, auch eine Unterstützung zu bekommen, auch in Form von Gruppentreffen beispielsweise vor Ort, gerade so in Großstädten. Aber auch insbesondere der Blick wirklich auf die verwaisten Großeltern. Und ich bin mir bewusst, dass wahrscheinlich eher Frauen, also Omas, verwaiste Omas wahrscheinlich den Weg zu mir finden, als dass es jetzt Opas sind. Jeder ist willkommen. Ich würde wirklich, ja, also es ist für alle sozusagen die Plattform da und es ist eine 6-Wochen-Begleitung, um einfach ja, die helfende Hand zu sein, digital. Es ist 1:1 Begleitung, die Möglichkeit für diejenigen, die sagen, ich fühle mich in der Gruppe nicht so wohl, ich möchte mich da nicht so öffnen oder kann mich vielleicht auch nicht öffnen, ne? Weil wir hatten es ja gerade mit der Generation, dass die Generation da doch nochmal anders gestrickt ist, was so ja, Emotionen und sich öffnen anbelangt und halt aber trotzdem auch die Möglichkeit in der Gruppe, 4 bis 6 Teilnehmer in einer Gruppe, also relativ klein auch gehalten, dass es auch intim bleibt und Einzelbegleitung für 1 Stunde einmal die Woche und in der Gruppe 1,5 Stunden mit der Option, dass Mutti auch mit dazukommt und ihre Sichtweise auch mal als verwaiste Oma mitteilt, wo ich mich dann rausnehmen würde, dass die wirklich untereinander von verwaisten Großeltern zu verwaisten Großeltern auch sprechen können, genau.
Und Janina, geht es darum, dass du so den Raum eröffnest und die Teilnehmer einfach mitbringen, was da ist? Oder gibst du da auch bestimmte Themen vor oder vielleicht auch Methoden an die Hand, dass sie lernen, mit ihrer Trauer besser umzugehen, ihre eigenen oder dann eben auch das Kind zu begleiten oder eben ja dann die Trauer um das Sternkind auszudrücken?
Genau, also das sind alles die Themen in den 6 Wochen, die mit reinspielen. Natürlich erstmal, dass sie verstehen, was bedeutet jetzt Trauer, was kann da alles passieren, körperlich als auch psychisch, also beides. Weil ich glaube immer, das hilft, weil man entwickelt ja auch Ängste in der Trauer, dass man versteht, okay, das, was jetzt gerade kommt, ist jetzt nicht sonderbar oder so, sondern es ist alles Teil der Trauer. Das ist mir wichtig, dass ich das mitgebe. Dann natürlich ganz viel Selbstfürsorge, weil ich weiß, in der Trauer vergisst man sich auch selber. Gerade die ältere Generation, die sagt, verdrängen, es geht erstmal nur um die anderen. Ich möchte da auch gerne die verwaisten Großeltern abholen, dass sie nicht vergessen, mal jetzt ganz banal, ne, aber nicht vergessen zu trinken. Wirklich ganz banale Sachen. Dass die irgendwie Vitamine zu sich nehmen, weil ich sag mal, Mutti hat ja auch so Thematiken, Herzrasen, Herzklopfen. Das sind alles Themen, die darf man nicht außer Acht lassen, gerade wenn wir über vielleicht auch ältere verwaiste Großeltern sprechen. Also Selbstfürsorge, weil ich der Meinung bin und das auch festgestellt habe, wenn es einem selber einigermaßen gut geht oder man eine helfende Hand an der Seite hat, dann hat man auch die Kapazität, sich um das Kind zu kümmern. Und das ist so meine Message, die ich da auch mitgeben möchte, dass wir erstmal gucken, wie kommen wir hier durch? Was sind Methoden? Wie kann ich dir helfen? Kleine helfende Hausaufgaben auch mit an die Hand zu geben und dann zu gucken, was tut dir zum Beispiel deinem Sternkind oder deinem Kind, Sohn oder Tochter, je nachdem, wer betroffen ist, gut, wie kannst du helfen? Dass wir da auch Methoden entwickeln. Das ist ja super individuell, ne? Nicht jeder braucht das so wie wir, aber dass wir da besprechen, welche Möglichkeiten gibt es, wie kannst du deinem eigenen Kind helfen und welche, wo finden wir Platz auch für dein Sternkind? Mhm. Welche Rituale können wir finden? Was sind die Besonderheiten, die Herausforderungen, die so ein Folgejahr auch mit sich bringen? Muttertag, ja, Muttertag, Vatertag, Kindertag, alle Tage, die natürlich jetzt total anders reinkicken. Und natürlich auch Atemtechniken, dass man sich selber runterregulieren kann, wenn man merkt, hast du ja auch in deinem Kurs für uns auch gemacht, wie kann ich mir gerade jetzt selber helfen, wenn es jetzt irgendwie hochkommt, ne?
Ja. Schön. Also zum einen Inhalte, die sich auf die, ich nehme jetzt einfach mal die Großmutter, ne, selbst beziehen. Wie geht's mir damit? Und zum anderen auch, wie kann ich in meiner Funktion als Mutter für die Sternenmama dann da sein? Ne? So beides. Genau darum geht es ja auch.
Also
ja.
Die Doppelrolle. Genau, weil das ist ja die Besonderheit bei verwaisten Großeltern. Sie haben ja diese Doppelrolle.
Genau.
Sie haben den Schmerz um ihr Enkelkind und die Angst auch um ihr eigenes Kind oder die Hilflosigkeit, weil man nicht weiß, wie man richtig helfen soll, was sagt man, ist es zu viel, ist es zu wenig, da den richtigen Weg, diese Balance zu finden.
Ja. Richtig. Ja. Elke, magst du noch ergänzen, so aus deiner Perspektive, was hilft dir denn als betroffene Angehörige?
Mir hat zum Beispiel sehr geholfen, ich hatte vorher schon einen sehr guten Draht zu Janinas Freundin. Wir haben also öfter auch Zeit verbracht, dass sie mich immer informiert haben, dass die auch da waren, sich auch dann, als es etwas entspannter wurde, sich um Janina gekümmert haben. Die sind aber auch zu mir gekommen. Da konnten wir gemeinsam über Titus und über Janina sprechen. Das war sehr wichtig. Dann gibt es natürlich auch wunderbare Bücher, die man lesen kann. Darüber kann man sich auch austauschen.
Mhm. Und hast du da eine Empfehlung, Elke?
Ja, wir leben mit deiner Trauer. Ich weiß aber jetzt leider nicht.
Kann ich
aber wir leben mit deiner Trauer und Folgeschwangerschaft gab es eins, was auch sehr hilfreich war. Ich habe jetzt leider nicht die Autoren. Okay. Und ja, ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass wir jetzt wieder, dass ich persönlich ja auch rauskomme aus diesem ganz, ganz, ganz dunklen Tal, weil Janina hat sich da manchmal so ein bisschen drüber geärgert, wenn ich das gesagt habe, aber meine Jahre sind ja begrenzt. Mhm. Mit 67 hast du ja nicht mehr so viele Jahre und die Trauer wird immer bleiben, aber ich möchte in den Jahren, die da sind, möchte ich auch wieder schöne Zeiten haben mit meinen Kindern, mit meinem großen Enkel in Erinnerung an Titus. Und das ist auch wichtig, dass man sich mit anderen darüber austauscht und sagt, nicht nur in Trauer, es gibt ja Menschen, die fahren nur in Trauer. Ich bin nicht so ein Typ, ich habe auch jobmäßig immer irgendwo, bin auch immer vorangegangen. Das auch ein bisschen weitergeben, weil sonst hast du in der Trauer und das ist einfach, das Leben ist zu kurz dafür.
Ne? Ja, also ich sag mal so, wir haben ja, das wirst du auch kennen, wenn dir das Schlimmste passiert, was man sich vorstellen kann, nämlich sein Kind zu verlieren, stehst du irgendwann an der Gabelung und fragst dich, biegst du nach links ab und folgst deinem Kind? Oder biegst du nach rechts ab und nimmst den langen Weg und folgst später dein Kind so. Und ich glaube, diese Entscheidung ist gefallen, dass wir alle sagen, wir lieben das Leben und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir mit Titus im Herzen, weil euch Sternmamas nicht sagen, ich glaube, noch niemand wurde so geliebt wie unsere Sternkinder, aber dass man trotzdem, wenn man einen Lebenswunsch hat, dass man dann sagt, okay, dann möchte man auch dieses Leben, was ja ein Wunder ist, jetzt nochmal mehr als vorher, weil meine Güte, es ist ein Wunder, dass wir hier auf dieser Erde sind. So.
Es gibt kommt mir gerade spontan diesen Satz, alle würden für ihre Kinder sterben, aber würdest du für dein Kind auch leben? Ja, genau das.
Schön, sehr, ich kriege richtig Gänsehaut, ja.
Ja.
Schön.
Ja, schön. Hm. Ja, und damit provoziert sie mich natürlich immer, dass sie sagt, ja, Kind, im besten Fall noch 10 gute Sommer so. Mhm. Aber sie hat ja recht. Sie hat ja recht. Und die Frage ist immer, was macht man jetzt daraus? Kannst du jetzt 10 Jahre in ganz tiefer Trauer verfallen? Mhm. Oder sagst du, ey, das Leben ist so kurz und das kann dich einfach manchmal hart von der Seite treffen, aus nichts. Und wir nutzen es jetzt einfach. Wir wollen jetzt diese Zeit, die wir haben, und hoffentlich ist sie noch lang, so nutzen.
Ja. Ja, und das ist ja vielleicht auch etwas, ich meine, es ist schön, dass du das jetzt von deiner Mama lernst, ja, über die Endlichkeit des Lebens, aber was wir auch so von unseren Sternenkindern eigentlich lernen. In einem Moment kann alles vorbei sein. Ja. In einem Moment ist alles anders. Also so dieses, daraus kann, wie du hast gerade schon mit diesen beiden Weggabelungen beschrieben, einerseits eine große Angst und Frustration und ich mache jetzt gar nichts mehr entstehen oder so, und jetzt erst recht, ne? Ja. Live life to the fullest, ja.
Ja.
Genau. Ja. Schön. Ihr Lieben, abschließend, wir haben schon ganz, ganz viel oder ihr habt schon ganz, ganz viel Wichtiges und Wertvolles angesprochen, aber vielleicht habt ihr zum Abschluss noch dieser Episode noch etwas, was ihr reinbringen wollt, was ihr hier teilen wollt, dann voll gerne.
Ja, also ganz kurz, ich gebe gerne Mutti gleich das Wort, aber ich bin immer schon ein Freund davon zu reden, weil du kannst Themen nur verstehen, wenn man Dinge erklärt bekommt. Also es ist was anderes, wenn ich sage, nein, ich mag kein Fleisch, oder ich mag kein Fleisch, weil ich hatte da mal eine ganz komische Situation, oder ne, die hat was mit mir gemacht. Also das ist, ich finde immer, so eine Erklärung ist manchmal so, das bricht manchmal Dämme irgendwie. Und ich bin ein großer Freund davon, immer miteinander zu reden und auch immer irgendwie wohlgesonnen zu sein. So.
Ja.
Oder aber auch dann zu sagen, mal Grenzen zu setzen. Man gibt eine Chance, man gibt was rein, und wenn man merkt, das ist hier eine Einbahnstraße und da kommt nichts zurück, dass man dann auch mal sagt, man trennt sich.
Ja.
Ja.
Das ist so ein Punkt, über den haben wir gar nicht gesprochen. Ich habe es kurz nur überlegt, ob ich da noch reingehe. Ihr habt jetzt ja wirklich eure enge Beziehung, und ich meine, du bist so irgendwie so eine Vorbild-Sternen-Großmama, Elke. Aber es kann ja auch sein, das läuft anders. Es finden diese Grenzüberschreitungen statt, ja? Mhm. Oder man macht so einen Druck oder eine Bewertung, was ich leider einfach auch häufig höre von Frauen, ja, von Sternenmamas. Wie geht man denn da um? Und du hast jetzt gerade so dieses Stichwort Grenzen ziehen auch gesagt, ne? Ja, also wie gehe ich dann als Mama, als betroffene Mama mit meiner Mama um, die da eben keine Ressource ist, die mich da unter Druck setzt oder vielleicht auch die Ängste, die sie hat, so stark auf mich projiziert? Ja.
Ja, und da ist es wirklich auch hilfreich, dass man vielleicht für eine gewisse Zeit mal sagt, pass auf, du tust mir gerade nicht gut, nimm es bitte nicht persönlich, aber ich kann das gerade nicht halten, in meiner Trauer auch noch deine Trauer zu halten oder deine Ängste. Wir gehen jetzt mal eine Zeit lang ohne Kontakt, so, ohne dass wir uns aus den Augen verlieren, aber das gehört dazu. Das ist total hart, gerade in der Trauersituation, total hart, das zu formulieren und das auch durchzusetzen. Aber das, ganz ehrlich, das bringt so einen Verlust mit sich, dass man da Dinge nochmal mehr hinterfragt und sagt, nein, ich ziehe hier die Grenze.
Richtig, Modi. Und im Endeffekt kannst du nur wieder sagen, wir als ältere Generation haben einfach den Job zu machen, zu fragen, da zu sein, halten, selbst aushalten. Und das geht ja eigentlich schon viel früher los. Mhm. Du wirst es wissen. Mhm. Kleinen Kindern, gib ihnen Wurzeln, und wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Und so ist es. Und dann kommen sie zurück, dann verlierst du sie nicht. Und wir haben, wenn du so eine Säulen hast, dann bleiben die Säulen. Dann übersteht man. Und Liebe ist ja auch, Trauer ist Liebe, und Liebe ist auch, dass man auch schwierige Zeiten durchsteht, dass man mal gemeinsam weint. Und genauso, dass man auch als Großmutter mal sagt, ich kann mich entsinnen, ich habe zu dir auch mal gesagt, ja, ich brauche mal eine Pause. Lass uns jetzt mal nicht telefonieren, weil es für mich so viel war. Weil ich hatte ja auch die Einflüsse, die mich dann gefragt haben, und musste auch wieder raus. Und das ist schön, dass es so ist, dass auch keiner beleidigt ist, weil es wackeln ja die Grundfeste nicht. Ne? Und in der Situation ist es eine Ausnahmesituation. Auch den Großeltern dann im Austausch sagen, jetzt über Herzspuren, jede Trauer ist anders und jedes Gefühl ist legitim. Ne? Das Wut, Hilflosigkeit, Ne? Ja. Sind alles Dinge, oder auch mal nur die Decke über den Kopf, dass man das möchte. Wenn man sich darüber austauscht und weiß und hört, Mensch, dem anderen geht's genauso.
Ja, das ist so wertvoll, ja. Und oft reicht das schon, ne? So diese Erlaubnis, die man dann durch das Spiegeln von anderen bekommt oder von dem Hören bei anderen, dass es genauso okay, das, ich darf das jetzt auch, ne? Genau. In deiner Ordnung. Genau. Mhm. So schön, ihr Lieben. Ich werde natürlich deine Kontaktdaten, Janina, und auch den Link der Webseite hier in den Shownotes verlinken. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und über dieses wichtige Thema gesprochen habt. Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.